Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Man kommt ganz schön aus der Puste, wenn man über die steilen Wege hoch zum Basler Münster geht. Im höchsten Teil der Altstadt gelegen, 40 Meter oberhalb des Rheins, steht die markante aus rotem Sandstein erbaute Kirche. Mit ihren gotisch verspielten Türmen und dem bunt gedeckten Dach ist sie das optische Wahrzeichen und die meistbesuchte Touristenattraktion der Stadt. Dorothea Schwinn-Schürmann ist Kunsthistorikerin und begeisterte Münsterexpertin.
Wir stehen jetzt also hier auf dem Münsterplatz, direkt vor der Westfassade des Basler Münsters. Das ist einer der großen, schönen Plätze Europas. Längsrechteckig, sehr groß und umstellt eigentlich mit Domherrenhäusern, die aus dem Mittelalter stammen und dann in der Barockzeit verändert wurden. Weiter hinten an der einen Seite sieht man den sogenannten kleinen Münsterplatz, der ist mit Kastanienbäumen bestellt. Und wenn man jetzt dem kleinen Münsterplatz entlang nach Osten schreitet, dann kommt man auf diese Aussichtsterrasse am Chor des Basler Münsters. Von der Chorterrasse, von dieser Pfalzterrasse, hat man einen wunderschönen Blick über den Rhein, über Kleinbasel, also den kleineren Stadtteil von Basel, und jenseits des Rheins in den Schwarzwald.
Geht man an der Seitenfassade des Münsters vorbei, zu diesem wirklich lohnenswerten Aussichtspunkt, sollte man sich die Galluspforte etwas näher anschauen. Dieser Zugang zum Querschiff der Kirche stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1185. Reich verziert mit wunderbar filigranen Steinfiguren, gilt er als eines der ältesten noch erhaltenen Figurenportale im deutschsprachigen Raum. Darüber ein großes, rundes Fenster. Von seinem Mittelpunkt gehen 16 kleinere Glassegmente ab. Glücksrad wird das Fenster wegen seiner besonderen Form genannt.
Unterhalb dieses Glücksrads haben wir an der Fassade einen Riss, der wirklich noch ganz deutlich sichtbar ist. Das ist ein Riss, der während des Erdbebens von 1356 entstand und dann in der Folge durch solche Eisenklammern gesichert wurde.
Damals wurden große Teile der Stadt verwüstet und auch das Münster stark beschädigt. Mit viel Geld und großem technischen Aufwand errichtete man auf den Ruinen ein neues Münster, das schon im Jahr 1500 vollendet wurde. Wuchtig eingerahmt von den beiden Haupttürmen, benannt nach den Heiligen Georg und Martin, deren Steinstatuen in luftiger Höhe zu sehen sind, befindet sich das stattliche Hauptportal. Wir nutzen ein kleineres und sehr bescheiden wirkendes Seitenportal und betreten das Kirchengebäude, dessen Innenraum ungewöhnlich hell erscheint. Das war im Mittelalter noch anders.
Mit der Reformation hat man dann alle Glasfenster ausgebaut und hat eine Blankverglasung eingefügt. Wie wir sie hier, wenn wir im Mittelschiff nach oben schauen, wie wir es dort eigentlich noch sehen. Und erst im 19. Jahrhundert, im Zuge der Mittelalterbegeisterung, der Gotikbegeisterung in ganz Europa, hat man wieder angefangen, farbige Glasbilder einzusetzen. Und seitdem sind eben auch hier im Münster im Chorbereich wieder farbige Glasfenster eingesetzt worden.
Doch auch zur künstlichen Beleuchtung des Münsters weiß Dorothea Schwinn-Schürmann eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen.
Wir konnten aufgrund von Fotos aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eruieren, dass man damals 1877 Gasbeleuchtung eingeführt hat. Unterhalb der Emporenzone im Bereich dieses umlaufenden Würfelfrieses hat man ein Metallrohr verlegt durch den ganzen Innenraum, hat 800 Löcher reingebohrt und hat da Gaslicht erzeugt.
Diese explosionsgefährliche Bausünde war das Resultat einer blinden Begeisterung für die neuen Errungenschaften des Industriezeitalters. Es dauerte einige Jahrzehnte, bis man schließlich erkannte, dass diese Gasleitung nicht nur eine optische Vergewaltigung des Kirchenraums war, sondern durch die enorme Hitzeentwicklung auch die Bausubstanz des Münsters in Mitleidenschaft zog. Mit elektrischem Strom als neue Energiequelle suchte man schließlich nach einer anderen, besseren Lösung.
und hat dann den Auftrag gegeben, an einen jungen 22-jährigen Basler große Radleuchter anzufertigen. Das Schlingwerk in dem umlaufenden Reif, das sieht ganz nach Jugendstil aus. Wenn wir die Türmchen anschauen, die sind pagodenförmig ausgestaltet und so schön etwas dunkel eingefasst, die erinnern von der Form her an Art Deco. Unterhalb dieser Türmchen hängen kleine Lampenschirme, die durchbrochen sind von Farbverglasung, also von rotem und blauem Licht. Und die erinnern ihrerseits an die Byzantinik. Wenn man die Apostelfiguren anschaut, die die Vorderseiten dieser Türme zieren beim Vierungsleuchter vorne, der etwas größer ist, dann sehen wir, das sind expressionistische Figuren. Denn der Basler Künstler, dieser Fritz Stöcklin, der war hier einem expressionistischen Künstlerkreis angeschlossen, das Neue Leben, und hat eben diesen expressionistischen Stil vertreten. Gehen Sie mal voraus, einfach bis zum nächsten Ausgang.
Nicht filigran, sondern sehr robust ist ein weiteres architektonisches Highlight, das wir uns jetzt anschauen wollen. Dafür geht es durch eine kleine Holztüre und über einen engen, staubigen Treppenaufgang Richtung Dachboden. Nach einer weiteren Tür stehen wir auf einem Holzsteg, der den riesigen Raum über dem Lang- und dem Querhaus kreuzförmig durchzieht. Unter uns ragen mal rund, mal spitz die Oberteile der grauen Deckengewölbe empor. Wie eine Hügellandschaft sieht das aus. Doch der eigentliche Hingucker ist eine riesige, komplexe Stahlkonstruktion, die seit Ende des 19. Jahrhunderts den Originalholzdachstuhl aus dem Mittelalter ersetzt.
Die Akten, die besagen, dass man eben damals wirklich unter dem Eindruck des Dachstuhlbrandes des Frankfurter Doms von 1867 stand und des Folgebrandes in der Kathedrale von Metz.
Also setzten die Architekten lieber auf die damals neue Stahlträgertechnik, wie sie auch beim Kölner Dom und beim Ulmer Münster angewendet wurde. Ein verheerender Brand wie bei der Pariser Kathedrale Notre Dame ist daher in Basel nicht zu befürchten. Wieder im Innenraum angelangt, treffe ich den Historiker Stefan Hess, der mir von der spannenden Religionsgeschichte erzählt, die das Basler Münster erlebt hat. Von seinen Ursprüngen in frühchristlicher Zeit, von der Weihe durch Kaiser Heinrich, von einem wichtigen Konzil bis hin zur Reformation. Dass in der seit 1529 reformierten Kirche dennoch eine katholische Lichtgestalt ein Ehrengrab erhielt, ist eine weitere Besonderheit des Münsters. Das Grabmal des aufgeklärten Philosophen und Theologen Erasmus von Rotterdam.
Ich habe ganz viele Reiseberichte ausgewertet nach Beschreibung des Münsters. Die Hauptattraktion im 16. und 17. Jahrhundert in Basel-Münster war nicht die Türme, es war das Erasmus-Epitaph. Und das kann man bis heute sehen, wenn Sie mal schauen, Sie sehen da eine Datierung 1638. Das sind Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kritzeleien, alle aus dem 16. und 17. Jahrhundert, sehr häufig, soweit man es identifizieren kann, von Studenten, die sich da verewigt haben bei dem sehr verehrten Erasmus von Rotterdam.
Auch heute noch ist das aufwendig gestaltete Grabmal mit seiner lateinischen Inschrift ein Besuchermagnet im Basler Münster, das nicht nur als Kirchenraum, sondern auch als Kulturstätte genutzt wird. Im Jubiläumsjahr wird das Münster sogar zur Theaterbühne. In einem Stück mit vielen Schauspielern werden die wichtigsten Stationen aus der spannenden Geschichte des Münsters thematisiert. Eingebettet ins Jubiläumsprogramm sind auch die beliebten Orgelkonzerte, die hier regelmäßig stattfinden. Präsentiert werden dabei Werke alter Meister wie Bach oder Brahms, aber auch zeitgenössische Stücke. Andreas Liebig ist seit 5 Jahren Organist im Münster. Wenn er von der Matthias-Orgel spricht, die vor 16 Jahren nach einem aufwendigen Umbau in Betrieb genommen wurde, gerät er ins Schwärmen.
Und gerade jetzt bei diesem herrlichen Morgenlicht kommt der Prospekt sehr schön zur Geltung. Es ist ein asymmetrischer Prospekt mit zwei Türmen, die unterschiedlich hoch sind, wie die Münstertürme, wie der Georgsturm und der Martinsturm. Und innerhalb der Türme haben sie nochmal Pfeifentürme, die auch asymmetrisch sind, die das auch aufnehmen. Was wichtig war für die Denkmalbehörde, war, dass das Westfenster wieder freigelegt wird. Und das ist, wenn wir hier unsere internationalen Orgelkonzerte einmal im Monat haben, um 18 Uhr, wunderschön das Licht, was durch das Westfenster in das Kirchenschiff strahlt. Und die Leute sitzen also hier ganz andächtig mit gefalteten Händen und hören Avantgarde-Musik.